SWR 2 aktuell.
Schönen guten Tag an diesem Mittwochmittag. Ich bin Florian Zelt und das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Polizistenmorde in der Westpfalz. Das Landgericht Kaiserslautern verurteilt den Hauptangeklagten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Neuregelung der Fachkräftezuwanderung. Das Bundeskabinett berät heute darüber. Und erschreckender Bericht. Jedes sechste Kind auf der Welt wächst in einem Krisengebiet auf. Jetzt aber erstmal der Blick in die Westpfalz, was dort Ende Januar dieses Jahres zunächst nach einer normalen Verkehrskontrolle aussah, endete für zwei Polizisten tödlich. Eine 24-jährige Polizeianwärterin und ein 29-jähriger Kommissar wurden erschossen auf einer Landstraße bei Kusel. Das Urteil des Landgerichts Kaiserslautern heute Vormittag: lebenslange Haft für den 39-jährigen Hauptangeklagten und die besondere Schwere der Schuld hat das Gericht auch festgestellt. Luca Schulz ist unser Reporter in Kaiserslautern. Mit ihm spreche ich jetzt. Herr Schulz, Sie haben den Prozess für uns verfolgt. Wie haben die Richter das Urteil begründet?
Ja, das Gericht hat es als erwiesen angesehen, dass der Hauptangeklagte zuerst auf die Polizistin, dann auf den Polizisten geschossen hat, und zwar mit zwei verschiedenen Waffen. Das Ganze hat er aus Sicht des Gerichts gemacht, um seine gewerbsmäßige Wilderei, aber auch sein Vergehen gegen das Waffengesetz zu vertuschen. Und die Mordmerkmale Habgier und Verdeckungsabsicht sind also erfüllt. Ebenso hat das Gericht, wie schon angesprochen, die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Eine Haftentlassung ist also nach 15 Jahren quasi ausgeschlossen.
Wie hat der Angeklagte auf dieses Urteil reagiert?
Ja, zumindest augenscheinlich hat er nicht besonders emotional gewirkt. Es gab keine sichtliche Reaktion zumindest. Er hat dem Richter fest in die Augen geblickt und sich Notizen gemacht. Generell war es sehr still im Prozesssaal. Bei der Urteilsverkündung hat man es aus dem Publikum aber auch raunen gehört.
Wie ist das Urteil jetzt rechtskräftig?
Nee, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidiger des Hauptangeklagten haben angekündigt, in Revision zu gehen und das Verfahren in der nächsthöheren Instanz auf Verfahrensfehler prüfen zu lassen. In dem Fall muss das dann der Bundesgerichtshof tun.
Bei dem Mitangeklagten hat das Gericht ja auf eine Strafe verzichtet. Warum?
Genau, der Mitangeklagte Florian V. bleibt ein freier Mann und das, obwohl er der Beihilfe zur Wilderei schuldig gesprochen wurde. Bestraft wird er allerdings nicht, weil er von der sogenannten Kronzeugenregelung profitiert. Ihm kommt also zugute, dass er maßgeblich zur Aufklärung des Falls beigetragen habe, so zumindest das Gericht.
Luca Schulz mit Informationen aus Kaiserslautern. Und wir schauen weiter nach Berlin. Die Migrationspolitik soll ordentlich umgekrempelt werden. Das hat sich ja die Ampelkoalition vorgenommen. Es geht um das Aufenthaltsrecht, um Einbürgerungen und um Fachkräfteeinwanderung. Ein ganzes Bündel von Maßnahmen liegt auf dem Tisch heute im Kabinett. Die Einwanderung von Arbeitskräften aus dem Nicht-EU-Ausland, die erleichtert werden sollen. Die Hürden sollen gesenkt werden. Und darüber spreche ich mit Herbert Brücker, Direktor des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Herr Brücker, welche Punkte des Entwurfs der Ampelkoalition halten Sie denn für sinnvoll?
Ja, es geht aus meiner Sicht primär um die sogenannte zweite Säule, die jetzt eingeführt werden soll. Da sollen Menschen kommen können, die qualifizierte Ausbildung oder auch ein Studium in ihrem Heimatland haben, aber deren Abschlüsse in Deutschland nicht als gleichwertig anerkannt wurden. In der Vergangenheit war das so, die mussten als gleichwertig anerkannt werden. Das war sehr bürokratisch, sehr schwierig und darum sind die Menschen nicht gekommen. Jetzt können sie kommen, wenn sie ein Mindestgehalt von etwa 27.000, 28.000 Euro im Jahr erzielen. Dann können sie kommen, auch ohne, dass diese Abschlüsse als gleichwertig anerkannt werden. Und das könnte große Wirkung für die Fachkräfteeinwanderung, für den deutschen Arbeitsmarkt haben. Es gibt auch eine Reihe von anderen sinnvollen Vorschlägen in dem Gesetzesvorhaben. Aber ich glaube, das ist der wichtigste.
Und von welchen Vorschlägen halten Sie nichts?
Ja, es gibt viele Dinge, wo meine Hauptangst ist, es werden jetzt verschiedene Wege geöffnet. Also der Hauptkanal soll weiter der Zuzugsweg für Menschen sein mit anerkannten Abschlüssen. Dann gibt es diese zweite Säule, von der ich gerade gesprochen habe. Und dann gibt es noch eine dritte Säule für die Menschen, die noch keinen Arbeitsplatz in Deutschland haben, aber zur Arbeitssuche einreisen können. Und das soll dann nach einem Punktesystem erfolgen. Ich weiß nicht, ob da im Ausland die Menschen noch durchblicken werden, was dann für sie gerade passt oder nicht. Ich mache mir ein bisschen Sorge darum, dass das Ganze etwas kompliziert ist und dann bei den Menschen, die dann zu uns kommen sollen, nicht richtig verstanden wird. Also das ist meine Hauptsorge. Ansonsten ist dieser Gesetzesentwurf eigentlich sehr durchdacht und sehr vernünftig, aber ist ein bisschen kompliziert.
Können von den neuen Leitlinien für Fachkräfte möglicherweise auch Asylbewerber profitieren, die nicht arbeiten dürfen, deren Abschlüsse nicht anerkannt werden oder auch die, die gerade eine Berufsausbildung in Deutschland machen?
Also im Grundsatz geht es hier eigentlich um einen anderen Weg, also für die Menschen, die nach Deutschland kommen, halt über die zu Erwerbszwecken und eben gerade nicht über den Asylweg. Aber es gibt eine Regelung in diesem Gesetz, dass man eine Beschäftigung aufnehmen kann, auch dann, wenn man keine oder meine Qualifikationsfeststellung erfolgt, auch dann, wenn man seine Abschlüsse nicht nachweisen kann. Das betrifft Menschen, die aus Ländern kommen, die von Krieg und Bürgerkrieg betroffen sind, die dann ohne die Papiere ausgereist sind oder die Papiere auf der Flucht verloren haben. Für diese Menschen wird es dann leichter, dass ihre Qualifikationen anerkannt werden, weil dafür gibt es dann Qualifikationsfeststellungsverfahren und das ist im Prinzip vernünftig.
Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Aussage von Unionsfraktionschef Merz, der gesagt hat, erstmal ungenutzte Potenziale ausschöpfen, sprich mehr mit den Menschen arbeiten, die schon hier sind?
Das ist ökonomisch nicht haltbar, das Argument. Es ist so, dass wir bis zum Jahre 2060 etwa ein Drittel des Erwerbspersonenpotenzials verlieren würden, wenn wir keine Einwanderung hätten. Das sind etwa 16 Millionen Menschen. Wenn wir die inländischen Potenziale vollständig ausschöpfen würden, dann hätten wir noch ein zusätzliches Potenzial von 1,8 Millionen Menschen. Das entspricht ziemlich genau der Zahl der offenen Stellen, die wir gegenwärtig in Deutschland haben. Und Sie sehen an diesen Proportionen, ohne die Einwanderung von Fachkräften und auch vielleicht von anderen Arbeitskräften werden wir den demografischen Wandel nicht bewältigen. Und dann kommen die öffentlichen Finanzen, die sozialen Sicherungssysteme in eine Schräglage. Und das will am Ende keiner.
Der demografische Wandel in Deutschland, der ist ja seit langem bekannt. Der Fachkräftemangel auch seit vielen Jahren. Warum kommen diese neuen Maßnahmen Ihrer Meinung nach erst jetzt? Hätte das nicht schon viel früher passieren müssen?
Ja, aus Sicht der Forschung natürlich. Migration ist aber immer mit Ängsten verbunden. Darum hat die Politik lange sehr, sehr vorsichtig agiert. Und man hat ja auch schon eine Reihe von Reformen der Vergangenheit gemacht. Die haben leider nicht wirklich gut funktioniert. Und es ist jetzt an der Zeit, ein paar konsequentere Schritte zu machen. Und vor allen Dingen brauchen wir dann auch Rekrutierungskampagnen. Also wir brauchen Werbekampagnen, damit die Menschen das Ganze auch verstehen und wirklich nach Deutschland kommen. Weil wir stehen im internationalen Wettbewerb mit anderen Ländern um diese knappen Arbeitskräfte.
Herbert Brücker, Direktor des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Es ist 12.13 Uhr, Sie hören SWR 2 aktuell. Das 9-Euro-Ticket, das wurde in wenigen Wochen gestemmt. Aber mit dem Nachfolger dauert es. Und dauert es. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben sich gestern Abend wieder nicht auf konkrete Modalitäten des 49-Euro-Tickets einigen können. Jetzt soll es definitiv nicht zum 1. Januar kommen, sondern zum 1. April. Vielleicht. Aber was ist daran eigentlich so schwierig? Hören Sie dazu den Kommentar von Torben Ostermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Wenn man den vielen Krisen derzeit etwas Positives abgewinnen will, dann vielleicht, dass wir gerade erleben, wie schnell sich Dinge verändern können. Stichwort Energieversorgung. In Windeseile ist es der Verwaltung gelungen, LNG-Terminals an den Start zu bringen. Vom Ministerium in Berlin bis in die entlegene Behörde an der Nordseeküste, alle an einem Strang, schnelle Ergebnisse. Und nun erleben wir ausgerechnet, dass es bei einer vermeintlich banalen Sache wie einer Fahrkarte klemmt. Der in Aussicht gestellte Starttermin Anfang Januar gestrichen. Vielleicht kommt das 49-Euro-Ticket im April, vielleicht auch erst im Mai. Wer weiß das schon? Dabei wäre ein deutschlandweit gültiges digitales Ticket für den Nahverkehr ein echter Meilenstein in der deutschen Verkehrspolitik. Und nicht nur das. Es wäre auch für viele Millionen Menschen eine finanzielle Entlastung in Zeiten von drastisch steigenden Preisen aller Orten. Doch auch bei der jüngsten Sitzung von Bund und Ländern dominierte der Streit um die Frage, wer jetzt wie viel Geld dazu gibt. Das mag dem ein oder anderen bekannt vorkommen, schließlich stritt man sich zuletzt immer ums Geld. Eine Entscheidung der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten hatte diese Frage eigentlich geklärt. Bund und Länder jeweils die Hälfte. Doch nun stehen zusätzliche Kosten im Raum und der Streit beginnt von vorne. Die Bürgerinnen und Bürger warten auf das Deutschland-Ticket, ließ Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP am Abend über seine Pressestelle ausrichten. Zuvor in der gemeinsamen Sitzung soll seine stoische Art den einen oder anderen Amtskollegen fast zur Weißglut getrieben haben. Gleichzeitig ist es mindestens rätselhaft, woher der von den Ländern geforderte Mehrbedarf von fast 2 Milliarden Euro auf einmal kommt. Manager sprechen gerne von Quick Win, wenn ein Ergebnis schnell zustande kommt. Das 9-Euro-Ticket war so ein Quick Win. Das 49-Euro-Ticket hingegen entpuppt sich mehr und mehr zum Rohrkrepierer.
Die Meinung von Torben Ostermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Es gibt viele Orte auf der Welt, die extrem gefährlich sind für Kinder. Hunderte Millionen von ihnen leben in Konfliktregionen. Das steht im Bericht der Organisation Save the Children und des Osloer Friedensforschungsinstituts PRIO. Wie dramatisch die Lage ist, das hat Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children Deutschland, heute früh im SWR Aktuell-Interview geschildert.
Es gibt schätzungsweise 230 Millionen Kinder weltweit, die wirklich in Regionen mit sehr hoher Konfliktintensität leben müssen. Und das bedeutet natürlich zuerst mal, dass man jeden Tag, jede Minute damit rechnen muss, dass man getroffen wird, dass man angegriffen wird, dass man verletzt, vielleicht sogar getötet wird. Was viele Kinder natürlich auch erleben, ist Vertreibung, dass sie vor Krieg fliehen müssen. Und sicherlich auch ganz wichtig sind die Traumata und die psychischen Folgen der Trennung von der Familie, des Verlustes, dessen, was man gut kennt, die Freunde, die Schule, die Gesundheitseinrichtungen etc. Denn in modernen Kriegen werden ja auch solche zivilen Einrichtungen immer wieder angegriffen.
Florian Westphal von Save the Children Deutschland. Und ein weiteres Ergebnis des Berichts: Nirgendwo sind Kinder so sehr in Gefahr wie im Jemen. Fast jeden Tag geraten Kinder dort zwischen die Fronten der Kriegsparteien. Mangelernährung und Perspektivlosigkeit sind noch immer weit verbreitet. Und obwohl die Situation der Kinder im Jemen nicht besser wird, nimmt die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit ab, wie unser Korrespondent für die Region Thilo Spanhell berichtet.
Die Not im Jemen in Worte zu fassen, fällt einem schwer. Denn es reiht sich ein unvorstellbares Superlativ an das nächste. Es sei die, Zitat, schlimmste humanitäre Krise der Welt, so die Vereinten Nationen. 17,2 Millionen Menschen würden ohne Hilfe von außen nicht genug zu essen haben, berichtete UNICEF dieses Jahr. Um das mal greifbar zu machen, selbst wenn man die Einwohnerzahlen von Berlin, Hamburg, Frankfurt und München zusammenzählt, kommt man noch lange nicht auf 17,2 Millionen. Am schlimmsten sei die Situation für die Verletzlichsten der Gesellschaft, die Kinder.
Die ganz grundlegenden Dinge existieren für Kinder im Jemen nicht mehr. Viele mussten mehrfach flüchten und zur Schule gehen können Kinder in einer solchen Situation schon gar nicht.
Bushra Al-Duhaina, die Jemenitin, arbeitet für die NGO CARE. Bereits seit 2014 tobt ein Krieg in dem Land im Süden der arabischen Halbinsel. Houthi-Rebellen kämpfen gegen eine von Saudi-Arabien angeführte Allianz. Mehr als 18.000 Zivilisten sollen bei den Kämpfen bereits ums Leben gekommen sein. Das stellte eine Untersuchung im Auftrag der UN Ende letzten Jahres fest. Und mitten im Konflikt sind auch immer die Helfer und Helferinnen vor Ort.
Als mein Sohn noch jünger war, da hatte ich jeden Tag Todesangst, ihn zur Schule zu schicken. Es gab permanent Luftangriffe. Jeden Tag musste ich mit der Angst leben, ihn eventuell für immer zu verlieren.
Zwischen Raketen und Bomben zu leben, fast täglich mit Hunger und Elend konfrontiert zu sein, das würde sich natürlich auch auf einen selber auswirken, berichtet Mariam Adnan. Sie arbeitet für die Organisation Save the Children.
It really breaks my heart to see this, but I always think that we are there to provide the support. We are doing our best. We are also living in the conflict ourselves. Our families are also affected. It breaks my heart definitely, but I try to improve the situation of my people and the Yemeni children in particular.
Es sei schwer für sie, das alles mitzuerleben. Es würde ihr das Herz brechen, all das Leid zu sehen. Und doch wolle sie stark bleiben, weil sie ja vor Ort sei, um anderen zu helfen. Die Organisation Save the Children hat zusammen mit dem Osloer Friedensforschungsinstitut PRIO einen Bericht veröffentlicht, in dem die gefährlichsten Orte für Kinder untersucht wurden. Demnach war 2021 der Jemen das gefährlichste Land für Kinder. Fast 700 seien bei Kriegshandlungen getötet oder schwer verletzt worden. Ein 6-monatiger Waffenstillstand über den Sommer habe die Situation zumindest etwas verbessert, berichtet Mariam Adnan von Save the Children.
It was their only and the first experience for them to see how life can be without hearing the rockets coming from the sky or without hearing like a gunfire.
Viele Kinder hätten laut Mariam während des Waffenstillstands zum ersten Mal eine Zeit ohne Raketen und Waffen erlebt. Und Hilfsorganisationen hätten die Chance bekommen, seit langem wieder in umkämpfte Regionen vorzudringen. Doch im Oktober scheiterte eine Verlängerung des Waffenstillstands. Die Kriegsparteien schafften es nicht, eine Einigung zu finden und gaben sich gegenseitig die Schuld für das Scheitern der Verhandlungen. Und obwohl das Leid im Jemen seitdem zunimmt, scheint der Krieg in Vergessenheit zu geraten. Bushra Al-Duhaina von CARE.
Ich habe das Gefühl, dass es nicht genug Aufmerksamkeit gibt für das, was hier im Jemen passiert. Die Welt hört uns nicht mehr.
Die fehlende Aufmerksamkeit hat ganz konkrete Folgen. Hilfsorganisationen klagen, dass seit Beginn des Kriegs in der Ukraine kaum noch jemand auf andere Krisengebiete wie den Jemen schauen würde. Und der sogenannte Humanitarian Response Plan der Vereinten Nationen, ein Notfallplan, in den alle Staaten weltweit einzahlen, um humanitäre Krisen zu lindern, hatte Anfang November erst die Hälfte der Hilfsgelder zusammen, die er im nächsten Jahr braucht, um grundlegende Hilfe sicherzustellen. Die finanziellen Mittel für den Jemen werden also knapp.
Gleich 12.22 Uhr, Sie hören SWR 2 aktuell. Klare Ansagen von der EU-Kommission in Richtung Ungarn. Die hat gerade eben Kürzungen bei den Milliardenzahlungen an Ungarn empfohlen. Es geht um rund 7,5 Milliarden Euro aus dem Gemeinschaftshaushalt und um 5,8 Milliarden Euro an Corona-Hilfen. Grund sind Mängel im Bereich der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn. Unser Korrespondent ist Stefan Überbach. Herr Überbach, was bedeutet das denn konkret?
Das bedeutet, dass die EU-Kommission der Regierung Orbán ganz offensichtlich die grassierende Korruption im Lande und die anderen Verstöße gegen europäische Werte wie Pressefreiheit, Unabhängigkeit der Justiz, vieles andere mehr, nicht länger durchgehen lassen möchte, dass sie das neue Rechtsstaatsinstrument tatsächlich zum ersten Mal nutzen und Gelder auf Eis legen will, um die europäischen Finanzen vor Missbrauch zu schützen. Dafür ist dieses Instrument nämlich da. Sie haben es gesagt, es geht um viel Geld, auch um 5,8 Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds. Die sollen nämlich auch erst dann freigegeben werden, wenn Ungarn eine ganze Reihe von Auflagen erfüllt, was bisher nach Ansicht der Kommission nicht passiert ist. Diese 17 Reformangebote, mit denen die ungarische Regierung eine Kürzung der Gelder in letzter Minute noch verhindern wollte, unter anderem ein Antikorruptionsgesetz, ein neues Ausschreibungsrecht, mehr Transparenz, all das hält die Kommission für unzureichend. Das bedeutet, für Viktor Orbán und seine Regierung kann es jetzt richtig teuer werden.
Jetzt werden also möglicherweise Milliardenzahlungen eingefroren, aber nur, wenn mindestens 15 der 27 EU-Staaten zustimmen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass das passiert?
Also es ist in der Tat die sogenannte qualifizierte Mehrheit nötig. Es müssen mindestens 15 Länder ja sagen, die zusammen für 65% der EU-Bevölkerung stehen. Das ist schon eine ziemlich hohe Hürde, aber durchaus zu schaffen, würde ich sagen. Denn es ist schließlich das erste Mal, dass dieser sogenannte Rechtsstaatsmechanismus zum Einsatz kommt. Das Instrument ist ja geschaffen worden, weil sich alle anderen möglichen Strafmaßnahmen gegen Rechtsstaatssünder aus den europäischen Verträgen als ziemlich stumpfe Schwerter entpuppt haben. Und dieses neue Instrument zu vereinbaren, das war damals ein ziemlicher Kraftakt und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass gleich die Premiere scheitert, weil die Kommission das Ganze womöglich nicht gut genug vorbereitet und mit den Mitgliedstaaten abgesprochen hat. Das heißt, ich gehe davon aus, dass am Ende die nötige Mehrheit schon stehen wird. In Brüssel ist nämlich seit einiger Zeit durchaus zu hören, dass der Rest von Europa die Nase ziemlich voll hat und sich die Extratouren aus Ungarn nicht mehr lange bieten lassen möchte.
Wie würde Ungarn denn auf den Stopp der Milliardenzahlungen reagieren?
Ja, das ist die wirklich große Frage. Es gibt durchaus die Sorge, dass Viktor Orban im Gegenzug dann wichtige Beschlüsse blockiert, etwa neue Russland-Sanktionen oder weitere Hilfen für die Ukraine oder die weltweite Mindeststeuer für Unternehmen. Aus der ungarischen Regierung heißt es zwar ganz aktuell heute, wir würden doch nie sachfremde Themen mit Haushaltsfragen verknüpfen und zum Beispiel den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland verhindern. Wenn Ungarn gegen die EU-Linie stimmt, dann aus Überzeugung, weil man bestimmte Beschlüsse, wie zum Beispiel die Mindeststeuer, für falsch hält. Das sind die Stellungnahmen heute Vormittag aus Budapest. Also, wie das Ganze ausgeht, das werden wir noch sehen. Wahrscheinlich müssen die EU-Finanzminister bei ihrem Treffen in der nächsten Woche schon über die Kürzung der Gelder entscheiden. Am Nikolaustag übrigens. Dann werden nach Lage der Dinge gleich vier Themen zur Abstimmung stehen. Die globale Mindeststeuer und die 18 Milliarden Euro schwere Ukraine-Hilfe sowie die beiden Entscheidungen zu Ungarn. Also das wird ein ziemlich spannender Tag. Allerdings muss ich dazu sagen, die Frist für die Entscheidung über die Mittelkürzung, die läuft noch bis zum 19. Dezember und vielleicht wird das Ganze am Ende also noch bei einem EU-Gipfel zu einer Sache der Regierungschefinnen und Chefs und damit zu einem regelrechten Showdown.
Also kann man das kurz zusammenfassen, ein Machtspiel ohne die Chance, dass sich nachhaltig was ändert in Ungarn?
Ein Machtspiel ja, aber ob sich nun wirklich nichts ändert, das werden wir erst noch sehen. Denn knapp 13 Milliarden Euro, die auf dem Spiel stehen, das sind doch eine Menge Geld. Und teilweise soll die Regierung Orban das Ganze ja auch schon verplant beziehungsweise für teure Wahlgeschenke ausgegeben haben. Das könnte unter dem Strich den politischen Druck auf Budapest natürlich erhöhen. Und dass dieser Hebel durchaus wirkt, das zeigt ja schon die Tatsache, dass allein die Einleitung des Verfahrens Ungarn dazu gebracht hat, erste Reformen in die Wege zu leiten, auch wenn das, was bisher vorgesehen ist, der EU noch nicht reicht. Aber ich würde zumindest nicht ausschließen, dass die Bereitschaft in Ungarn zu weiteren Schritten immer größer wird, wenn die EU die vorgeschlagenen Kürzungen tatsächlich beschließt.
Informationen von Stefan Überbach. Vielen Dank. Ein anderes Thema, der Materialmangel, der ist ja ein ganz gewaltiges Problem für die deutsche Wirtschaft. Seit Beginn der Corona-Pandemie müssen Unternehmen mit gewaltigen Engpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten klarkommen und Kunden warten lassen. Jetzt kommt vom Münchner IFO-Institut eine Nachricht, die aufhorchen lässt. Der Materialmangel trifft so wenige Industrieunternehmen wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. Katharina Fortenbacher-Jahn aus unserer Wirtschaftsredaktion. Das ist eine gute Nachricht, oder? Wenn man ein Wetterbild bemühen möchte, da verziehen sich die Wolken.
Ich würde mal von Wolkenlücken oder Auflockerungen eher sprechen, aber ein gutes Zeichen ist es, dass in der monatlichen IFO-Befragung zum Material jetzt wirklich so wenige, knapp 60% noch drüber klagen. Das macht Hoffnung, sagt IFO-Forscher Klaus Wohlrabe. Aber trotz allem von einer tiefgreifenden Entspannung könne man noch nicht sprechen, denn es ist weiter so, viele Aufträge könnten immer noch nicht abgearbeitet werden.
Wie schlecht ist das genau? Können Sie uns das in Zahlen übersetzen? Wie stark die Lieferengpässe die Wirtschaft insgesamt ausbremsen?
Also da gibt's eine Zahl, 64 Milliarden Euro Güter in diesem Gesamtwert konnten wegen der Lieferengpässe nicht hergestellt werden in einem Zeitraum von 1,5 Jahren. Das haben vor kurzem Forscher der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung ausgerechnet für das vergangene Jahr und das erste Halbjahr jetzt. Das heißt für die Wirtschaftsleistung, Mitte 2022 hätte das Bruttoinlandsprodukt um 1,5% höher liegen können. Das hätten die Aufträge hergegeben. Für die Autoindustrie gehen die Forscher zum Beispiel davon aus, dass das, was man mit den fehlenden Teilen hätte produzieren können, 10-mal so viel wert wäre, wie die Teile selber kosten.
Wie sieht es denn aktuell in den einzelnen Branchen aus? Wo werden die Sorgen kleiner und wo sind die Engpässe noch groß?
In der Autobranche sind sie sogar noch größer geworden oder treffen mehr Firmen. Im Maschinenbau etwas weniger, weiter auf hohem Niveau. Und bei Unternehmen, die Metall erzeugen oder bearbeiten, sind es nur noch so wenige wie vor dieser Beschaffungskrise.
Welche Faktoren sind denn jetzt mit Blick auf die Zukunft wichtig? Was könnte die Lage weiter entspannen?
Naja, einmal die eigenen Anstrengungen der Firmen. Viele haben Lager vergrößert, tun das weiter, haben zusätzliche Lieferanten gesucht, sind da auch noch dran. Einige produzieren mehr von dem, was sie brauchen selbst. Also da tut sich sehr viel und da wird auch noch weitere Entspannung fürs kommende Jahr dann auch erwartet. Naja, ein wichtiger Faktor ist und bleibt aber die chinesische Corona-Politik. Wir sprechen an dieser Stelle ja auch schon fast täglich davon. Wird gelockert oder wird wieder verschärft? Das bleibt die drängende Frage. Und man muss einfach auch sehen, bis in Sachen Transport alles wieder komplett entspannt ist. Auch das dauert. Und weltweit, nicht nur bei uns, fehlen Arbeitskräfte.
Schauen wir zum Schluss noch an die Börse. Der DAX ist im Plus gestartet. Auf was schauen die Anleger heute?
Naja, die haben natürlich auf die Eurozone geschaut und die Teuerung da. Und die ist, wie erwartet, auch ein Stück zurückgegangen. Und das macht natürlich Hoffnung darauf, dass die Europäische Zentralbank beim Zinssatz da ein bisschen weniger schnell vorangeht. Der DAX rund 14.430 Punkte zum Mittag hin.
Informationen aus der SWR-Wirtschaftsredaktion von Katharina Fortenbacher-Jahn.